NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Wie in jedem Jahr war am 4. Februar der Weltkrebstag. Krebs. Nach wie vor ist es eine der furchtbarsten Krankheiten der Menschheit, die täglich Leben kostet. Wissenschaftler suchen weltweit nach neuen Methoden, um gegen die verschiedenen Krebsarten vorgehen zu können und sie auch frühzeitig zu erkennen. Über eine solche Frühdiagnose, die Forscher in Schleswig-Holstein gerade untersuchen, werden wir heute berichten. Und in unserem Schwerpunkt wird es um Roboter gehen. Maschinen mit Armen, Beinen und manchmal sogar einem Gesicht. Vor allem aber einer wachsenden, wenn auch künstlichen Intelligenz. Werden Roboter nach und nach immer mehr zu so etwas wie unseren neuen Mitmenschen? Ein weiteres Thema, der Winterblues. Dass sich die Sonne manchmal tagelang nicht blicken lässt, macht vielen Menschen ganz schön zu schaffen. Forscher suchen nach einem Lichtersatz, der so einen Winterblues verhindert. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Wie in jedem Jahr am 4. Februar war auch in dieser Woche am Donnerstag der Weltkrebstag. Ein Tag, der die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung der Krankheit ins öffentliche Bewusstsein rücken soll. Wissenschaftler haben in den vergangenen Jahren immer wieder neue Behandlungs- und Diagnosemethoden entwickelt. Aber eine der gefährlichsten Krebsarten bleibt weiterhin der Lungenkrebs. Sein Verlauf ist fast in allen Fällen tödlich. Ein Grund dafür ist auch, dass wenn die ersten Symptome auftreten, es im Grunde schon zu spät für eine erfolgreiche Therapie ist. Forscher aus Schleswig-Holstein untersuchen darum eine neue Methode zur Frühdiagnostik von Lungenkrebs. Nadine Dietrich mit Einzelheiten.
Auch wenn es eine der am häufigsten auftretenden bösartigen Erkrankungen ist und es viele medizinische Erfahrungen inzwischen damit gibt, leicht und frühzeitig sei Lungenkrebs bis heute nicht zu erkennen, sagt Christian Herzmann vom Leibniz-Forschungszentrum Borstel, das sich auf Lungen- und Bronchialerkrankungen spezialisiert hat.
Die meisten Beschwerden sind leider sehr unspezifisch beim Lungenkrebs. Husten kann dazu gehören, es kann dazu gehören Gewichtsverlust, es kann dazu gehören auch manchmal eine Heiserkeit, die auftritt, dass Patienten sich allgemein leistungsunfähig oder schlapp fühlen, dass sie vielleicht Luftnot verspüren. Aber die meisten Beschwerden sind sehr unspezifisch. Insbesondere, wenn andere Beschwerden das überlagern können, die zum Beispiel einfach nur mit dem Rauchen zusammenhängen.
Die größten Risikofaktoren für Lungenkrebs seien das Rauchen und der Kontakt mit Schadstoffen, wie zum Beispiel Asbest. Herzmann betont, in dem Moment, in dem sich die Beschwerden zeigten, sei es bereits zu spät, um die Krebserkrankung heilen zu können.
Das ist ein sehr dramatischer Verlauf. Wenn Sie sich 100 Krebspatienten vorstellen, dann leben nach 5 Jahren noch ungefähr 20. Bei anderen Krebsarten sind die Chancen sehr viel besser. Brustkrebs beispielsweise ist sehr viel besser behandelbar. Darmkrebs ist sehr viel besser behandelbar. Beim Lungenkrebs stehen wir leider oft mit dem Rücken an der Wand mit unseren Mitteln.
Schon der Verdacht auf Lungenkrebs mache den Patienten deshalb große Angst. Und dann sei auch noch der Weg zur sicheren Diagnose langwierig und risikoreich. So müssen unter anderem bei einer Lungenspiegelung mit einer Zange Gewebeproben entnommen werden. Weltweit wird deshalb daran geforscht, Lungenkrebs frühzeitig und schnell zu diagnostizieren. Christian Herzmann arbeitet mit einem neuen Lübecker Forschungskonsortium zusammen, das zur Lungenkrebs-Frühdiagnostik forscht. Die Forscher setzen auf die Auswertung von Atemluft mithilfe von Lasertechnik. Dass sich deren Zusammensetzung bei Erkrankungen ändert, ist seit langem bekannt. So können speziell trainierte Hunde zum Beispiel erschnüffeln, dass Menschen Schwierigkeiten mit ihrem Zuckerstoffwechsel haben, also an Diabetes mellitus erkrankt sind. Einer der Forschungspartner ist Dirk Theisen-Kunde vom Medizinischen Laserzentrum Lübeck.
Wir gehen eigentlich davon aus, dass es ein Gemisch ist. Ein Gemisch, was von den Gastypen her bei gesunden wie bei Lungenkrebspatienten gleichmaßen auftritt, aber das Verhältnis ist ein anderes. Es werden so 6 bis 7 sein und das Verhältnis dieser 7 Gase wird, wenn das Verfahren funktioniert, uns einen Hinweis geben, eine Diagnose geben, ob Lungenkrebs vorliegt oder nicht.
Um die Gase zu bestimmen, verwenden die Lübecker Forscher ein Verfahren, das sich photoakustische Detektion nennt. Fedor Majorow, der mit seiner Firma Hyperlasertech einen Forschungsprototypen gebaut hat, erklärt das Verfahren.
Wir schießen mit dem Laser, der trifft die Moleküle und da wird ein Knall erzeugt. Und dieses Knall können wir durch Mikrofone aufnehmen und dann entsprechend zuordnen. Der Geräusch ist ganz leise, zu leise, um das mit unserem Ohr aufnehmen zu können.
Das bedeutet, der Lungenspezialist Christian Herzmann versorgt die Forscher mit Atemproben. Die einzelnen Proben werden mit einer von Fedor Majorow entwickelten Technik in eine Messzelle gepumpt und dort mit Laserstrahlen beschossen. Das dabei entstehende Knallfeuerwerk kann mit empfindlichen Detektoren aufgezeichnet und dann ausgewertet werden. Jedes Molekül erzeugt einen spezifischen Knall, dessen Frequenz bestimmt werden kann. Fedor Majorow:
Entscheidend wird nicht die Konzentration von einem bestimmten Gas, sondern Bilanz zwischen die Gasen. Und das macht die Sache etwas komplizierter.
Einige Gase werden bei einer Lungenkrebserkrankung vermutlich vermehrt auftreten, andere möglicherweise verschwinden. Am medizinischen Laserzentrum wertet Dirk Theisen-Kunde mit seinen Kollegen diese Daten dann aus.
Wir sind auf der Suche nach der Kombination. Die internationale Wissenschaft geht davon aus, dass es die Kombination irgendwo gibt. Viele Leute versuchen das weltweit und wir gehen alle davon aus, dass es einem der Wissenschaftsgruppen dann auch in den nächsten Jahren gelingt, tatsächlich eine Trennschärfe zu erzeugen, die bei 95% zum Beispiel liegt. Das ist das, was medizinisch so ein bisschen gefordert wird. Es gibt eine nette Studie, die in Würzburg durchgeführt wurden. Die versuchen das mit Hunden zu erschnüffeln. Die liegen schon bei 72%, so viel wie ich gehört habe. Das ist immer noch besser als 50, weil sonst könnte man auch eine Münze werfen. Aber es ist noch weit weg von 95. Man möchte schon der Erste sein, der es publiziert. Das ist richtig.
Der wissenschaftliche Ehrgeiz könnte für die betroffenen Menschen einen großen Nutzen haben. Fedor Majorow schwebt ein Gerät von der Größe eines Touchpads vor, das in Hausarztpraxen stehen und von geschulten Arzthelferinnen bedient würde. Es wird anzeigen, ob ein erhöhtes Risiko für Lungenkrebs besteht oder nicht. Pusten, testen, ja oder nein. Auch der Lungenspezialist Christian Herzmann setzt große Hoffnungen auf dieses Forschungsvorhaben, bei dem Lungenkrebs schon in einem sehr frühen Stadium erkannt werden könnte.
Es hätte natürlich viele Vorteile, wenn man den Lungenkrebs frühzeitig erkennen kann, weil man ihn dann nämlich operieren kann. Auch wenn man ihn möglicherweise sogar in einem späteren Stadium noch direkt zuordnen kann zur Krebsart, weil man dann auch um eine invasive Diagnostik herum kann, also um eine risikobehaftete Probenentnahme aus der Lunge. Die wäre dann nicht erforderlich, sondern man könnte den Patienten pusten lassen und wüsste, welche Erkrankung dort vorliegt und könnte die Therapie entsprechend einleiten.
Das war ein Beitrag von Nadine Dietrich. Die Musik, die Sie hören, ist von dem Jazul-Duo, ein Projekt des NDR-Big-Band-Trompeters Ingolf Burkhardt und dem Gitarristen Roland Cabezas. Die CD heißt Together, Not Alone. Wir spielen sie heute bei uns in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Roboter. Werden sie zu unseren neuen Mitmenschen? Die Roboterforschung steht inzwischen hoch im Kurs, denn die Einsatzgebiete der Robotik sind vielfältig. Der Weltraum oder auch Fabriken oder einfach der Haushalt. Roboter als Rasenmäher, Staubsauger oder Fensterputzer, sie alle gibt es schon. Sie können dem Menschen schon längst bei vielerlei Arbeiten helfen. Das ist definitiv ihr Vorteil. Aber je mehr uns das bewusst wird, desto klarer wird auch, Roboter können nicht nur immer mehr zu unseren Helfern, sondern auch zu Konkurrenten werden. Zum Beispiel im Kampf um Arbeitsplätze. Michael Kurt mit Einblicken in die momentane Entwicklung von Robotern auf dem Arbeitsmarkt.
Dieses Geräusch, das an ein kaputtes Moped erinnert, wird von Wildcat, einem Roboter aus Boston, erzeugt, der rennen kann wie eine Mischung zwischen Katze und Kaninchen. Asimo hingegen geht auf zwei Beinen wie ein Mensch und kann nicht nur rennen, sondern auch umsichtig Dinge tragen und ausweichen.
Hello Asimo and welcome.
Und Sockbot ist eher für die Kommunikation mit uns Humanoiden entwickelt worden.
Ich kann viele Sprachen und kann den ganzen Tag reden, ohne eine Pause zu brauchen.
Na, das ist ja wunderbar. Nicht so schön hingegen das Ergebnis einer Umfrage des Weltwirtschaftsforums unter 300 Top-Unternehmen, nach der durch Roboter und Automatisierungsprozesse in den nächsten 5 Jahren in den westlichen Industriestaaten 5 Millionen Arbeitsplätze wegfallen sollen.
Das wird auf jeden Fall eine komplette Umwälzung des Arbeitslebens werden. Es werden wahrscheinlich mehr Arbeitsplätze wegfallen, als dazukommen.
Vermutet auch Frank Kirchner, der das Robotics Innovation Center am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz leitet. Aber Roboter werden uns in den meisten Fällen wohl nicht ersetzen, sondern eher assistieren. Außer es geht um gefährliche Aufgaben wie Rettungseinsätze oder Arbeiten unter Radioaktivität.
Das wird irgendwo auch dazu führen, dass dann diese Technologie den Zugang auch zu diesen nicht menschenfeindlichen, sondern von Menschen im Moment dominierten Bereichen, zum Beispiel in der Produktion, finden wird. Das dauert so 5 Jahre.
Gefährliche Einsätze könnten also vielleicht eine Türöffnerfunktion für alltägliche Aufgaben in der Industrie und im häuslichen Bereich haben. Und spektakuläre Einsätze von Robotern im Weltraum führen vielleicht letztendlich in die heimische Küche.
Das, was für den Weltraum erfunden wurde, muss schlicht und ergreifend einen Reifegrad haben, der es zumindest anwendbar macht für die Küche. Darf man nämlich nicht unterschätzen. Die Küche dürfte wahrscheinlich in vielen Bereichen schwieriger und komplexer sein für eine Maschine als der Weltraum.
Der Roboter PR2 im Institut für Künstliche Intelligenz der Universität Bremen hat den Schritt in die Zukunft bereits gemacht und steht ohne Schürze, aber ambitioniert in der Forschungsküche unter der wissenschaftlichen Obhut des Roboterforschers Hagen Langer.
Er hat sowas wie einen Kopf mit 2 Augen und er hat 2 Arme. Er kann bestimmte Dinge, die ein Mensch nicht kann. Er kann zum Beispiel sein Handgelenk um 360 Grad drehen und richtig rotieren lassen. Dann hat er so einen Laserscanner, der sich auf und ab bewegt und ihm auch 3D-Bilder liefert. Er kann Popcorn machen, er kann einen Pfannkuchen machen, den auch wenden. Und das Neueste ist, dass er mit seiner Kollegin, das ist der Roboter hier im anderen Bereich dieses Raums, zusammen eine Pizza herstellen kann.
Aber hier präsentiert er erst einmal seine Fertigkeit, den Herd anzustellen, einen Topf aus dem Schrank und auf die Platte zu stellen, Maiskörner hineinzuschütten und die fertigen Popcorn mit einer Salzmühle zu würzen. Ob sich kochende Roboter jedoch durchsetzen, muss abgewartet werden. Ihr Einsatz bei Krebs-, Knie-, Hüftgelenks- oder Gehirnoperationen ist jedoch schon in vielen Kliniken Realität, sagt Michael Beetz, Professor für Künstliche Intelligenz an der Universität Bremen.
Roboter können Operationen wesentlich genauer durchführen als Menschen, weil man einfach solche Sachen wie Zittern kompensieren kann. Und ich persönlich würde mich dann auch im Zweifelsfall auch eher von einem Arzt operieren lassen, der so eine Technologie einsetzt.
Und Beetz glaubt auch, dass Roboter die Chance haben, von uns in privaten Situationen als Partner akzeptiert zu werden.
Eine der interessantesten Anwendungsfelder sehe ich eigentlich darin, dass Roboter Objekte holen können. Also wenn man heutzutage sich jemand vorstellt, der das Bett nicht verlassen kann oder aus anderen Gründen nicht autonom in der Welt agieren kann, der Mensch muss im Prinzip warten, bis jemand anders kommt, muss jemand anderen darum bitten. Wenn es nicht gebracht wird, muss er nochmal bitten.
Roboter wären sofort und klaglos zur Stelle. Doch wahrscheinlich ist solch ein Einsatzbereich erst einmal eher in Asien als in Europa vorstellbar, so der Bremer Roboterforscher Frank Kirchner.
Da muss man eben verstehen, dass in den asiatischen Kulturbereichen die Akzeptanz von solchen Maschinen, auch in solchen sehr menschennahen Bereichen, also zum Beispiel beim Servieren von Tee, ja, oder von, was viel mehr diskutiert wird, Altenpflege, ja, oder Behindertenpflege und so weiter, ganz anders aufgenommen wird und da überhaupt gar keine Ressentiments bestehen, sondern im Gegenteil, Menschen sich sogar geehrt fühlen, von robotischen technischen Systemen bedient zu werden.
Die größte Zukunft haben Roboter jedoch in der Logistik und bei der industriellen Fertigung. Dort sind die kraftstrotzenden Kerle allerdings nicht nur eine Hilfe.
Diese Roboter, so wie sie jetzt sind, sind sie gefährlich. Sie können Menschen verletzen. Vor ein paar Wochen wurde ein Arbeiter von einem Roboter erschlagen.
Daher wird derzeit daran geforscht, wie Roboter in der Nähe von Menschen automatisch vom Raubein zum sanften Partner werden. Wenn sich das bewährt, kann Kollege Roboter auch einmal zu höheren Aufgaben berufen werden.
Wir wollen zum Mond, wir wollen möglicherweise Infrastruktur auf dem Mond aufbauen oder aber auch, dass Asteroiden durchaus eine Quelle für gewisse Ressourcen für die Menschheit sein könnten.
Dann brauchen wir dort Arbeiter, die sich auf ihr Handwerk verstehen und auch einige Unannehmlichkeiten auf sich nehmen können.
Michael Kurt über die Helfer von heute, möglicherweise aber auch die Konkurrenz von morgen, Roboter. Roboter, die Operationen durchführen, andere, die Beschwerden am Telefon in einem Callcenter annehmen. Alles ohne Problem. Aber sind die Maschinen in Zukunft auch fähig, Lehrer zu werden? Kindern etwas beizubringen? Forscher der Bielefelder Universität untersuchen das in einer neuen Studie. Dabei geht es nicht darum, Lehrer zu ersetzen. Die technischen Helfer sollen bei der Arbeit in Vorschulen nur unterstützend sein. Und zwar dabei, Kindern mit Migrationshintergrund unsere Sprache beizubringen. Ich habe mit Kirsten Bergmann, einer der Wissenschaftlerinnen der Forschungsgruppe in Bielefeld, darüber gesprochen. Das Projekt hat ja im Januar begonnen. Wie muss man sich das genau vorstellen? Ich weiß, es gibt ja einen Roboter, Nao heißt er. Und wie genau soll er nun den Kindern dabei helfen, die Sprache zu lernen?
Also der Roboter soll möglichst in einer 1:1 Interaktion mit einem Kind als Sprachlehrer auftreten. Und dieser Roboter soll möglichst die Fähigkeit bekommen, sich sehr individuell auf die Kinder einzustellen. Und das ist eben in dieser 1:1 Situation auch sehr gut möglich.
Also mit 1:1 Interaktion meinen Sie, der Roboter ist ganz allein mit dem Kind?
Ja, das kennen wir halt aus dem Muttersprachenerwerb. Das funktioniert in der Regel ja bei allen Kindern ganz wunderbar. Und als erwachsene Bezugsperson stellt man sich da eben auch ganz optimal und auch ganz intuitiv auf das Kind ein. Also man passt sein Sprachtempo an, man macht Betonungen, man macht einfachere Sätze und so weiter. Ne? Und passt eben auch diese Sprache auch dem Kenntnisstand des Kindes an.
Und das macht der Roboter dann auch?
Und das soll der Roboter dann auch machen, genau. Das ist das Ziel in diesem Projekt.
Aber können das nicht menschliche Lehrer besser, einfühlsamer oder eben auch menschlicher?
Sicherlich können wir nicht alle Aspekte, die wir als Menschen in unserer sozialen Interaktion anwenden, jetzt innerhalb von 3 Jahren auf den Roboter übertragen. Wir versuchen, die wesentlichen Aspekte herauszugreifen und da ist tatsächlich auch der Mensch das Vorbild. Das heißt, in der ersten Projektphase schauen wir uns wirklich auch ganz gezielt Mensch-Mensch-Interaktion an, also einen Lehrer oder eine Lehrerin mit eben einem Kind im Sprachunterricht. Und da schauen wir eben, wie werden bestimmte Inhalte kommuniziert, wie wird Feedback gegeben, wie werden die Kinder motiviert. Und genau diese Dinge, die wir dann da analysieren, Muster, Strategien, die wollen wir dann eben auch so auf den Roboter übertragen, um eben einige Aspekte des menschlichen Verhaltens dann eben auch auf diese künstlichen Systeme, auf den Roboter zu bringen.
Glauben Sie, dass Nao auch etwas besser kann als ein Mensch?
Ja, da ist sicherlich ein Aspekt die Geduld. Also so ein künstliches System kann natürlich auch beim 100. Mal nochmal einen Zusammenhang genauso freundlich, genauso sympathisch erklären wie beim ersten Mal. Das ist sicherlich was, was uns als Menschen dann manchmal schwerfällt. Und ein zweiter Aspekt ist da sicherlich auch, und das trifft dann besonders die Kinder mit Migrationshintergrund, wenn die hier in Deutschland dann sind, kann ja nicht unbedingt die Lehrerin, der Lehrer die Muttersprache des Kindes sprechen, ne? Und das ist eben was, da können wir den Roboter eben auch mit den entsprechenden sprachlichen Kompetenzen ausstatten, sodass der Roboter dann mit dem Kind eben auch in der Muttersprache sprechen kann und vielleicht mal ein Wort übersetzen kann oder einen komplizierteren Zusammenhang erklären kann in der Muttersprache des Kindes.
Noch ist Nao ja noch nicht mit Kindern zusammengetroffen. Wie sieht Nao eigentlich aus? Werden die Kinder nicht auch manchmal Angst vor der Maschine bekommen?
Das hoffen wir natürlich nicht. Nao ist so ein 60 Zentimeter großer Roboter, wirklich süß und ansprechend gestaltet eigentlich, so dem menschlichen Vorbild eigentlich nachempfunden. Das heißt, er hat Beine und kann laufen, er hat Arme, die er bewegen kann, er hat einen Kopf, den er drehen und bewegen kann. Also das ist was man zum Beispiel auch in Studien in Japan gesehen hat. Also da sind so Roboter im Unterricht auch schon so ein bisschen in der Erprobungsphase. Nicht als Lehrerersatz, aber so zusätzlich, als zusätzliches Werkzeug im Unterricht sozusagen. Und da sieht man eben tatsächlich, dass die Kinder den Roboter auch so ein bisschen als ihren Freund oder ihren Kumpel ansehen und das einfach ein bisschen ein anderes Verhältnis auch ist als zu dem Lehrer oder der Lehrerin dann.
Aber die Kinder werden auch mal gute Tage haben und mal schlechte. Nicht mal alle erwachsenen Menschen nehmen sowas sofort wahr. Und Nao ist ja eine Maschine.
Deswegen haben wir in dem Projekt eben auch das Ziel, wirklich auf dieser sozialen Ebene zu arbeiten und auch die sozialen Signale der Kinder zu analysieren und zu interpretieren. Also Gesichtsausdrücke zum Beispiel oder Körperhaltung. Da kann man ganz viel ablesen darüber, ob ein Kind gerade mit Spaß und motiviert bei der Sache ist oder ob es gelangweilt ist, weil die Aufgaben vielleicht zu einfach sind oder ob es auch frustriert ist, weil der Stoff zu schwer ist. Das heißt, es geht eben auch darum, adäquat auf diese sozialen Signale, die das Kind sendet, mit Einfühlungsvermögen zu reagieren dann.
Das ganze Projekt ist ja in Zeiten angelaufen, in denen es sehr viele Flüchtlingskinder in Deutschland gibt, die tatsächlich unsere Sprache lernen müssen, um hier überhaupt zurechtkommen zu können. Aber wie lange wird das ganze Projekt dann dauern, bis das zum Einsatz kommt?
Ja, das Projekt läuft jetzt erstmal für 3 Jahre. Das ist aber auch ganz explizit erstmal ein Grundlagenprojekt, wo wir wirklich ein erstes System aufbauen und das ein Stück weit testen, um zu schauen, ob das überhaupt funktionieren kann.
Und wann wird es soweit sein, dass NAO beginnt, mit den Kindern zu arbeiten?
Also wir hoffen, dass wir in einem Jahr oder anderthalb Jahren soweit sind, dass wir so ein erstes Szenario dann auch tatsächlich in ersten Kindertagesstätten mal antesten können.
Gehen wir mal davon aus, dass es funktioniert, dass NAO das gut kann. Trotzdem, warum brauchen wir eigentlich einen Roboter für so etwas?
Wir stellen es uns vor als ein zusätzliches Werkzeug, was man einem Fremdsprachlehrer an die Hand geben kann, mit dem eben Kinder dann vielleicht auch mal ganz gezielt einfach ein paar Vokabeln noch zusätzlich lernen können oder Ähnliches, ne? Also es wird in dem Projekt auch ein Stück weit darum gehen, auch Empfehlungen sozusagen auszuarbeiten für Erzieherinnen und Erzieher, wie sie eben diesen Roboter auch sinnvoll einsetzen können, was geeignete Situationen dafür sind, für welche Kinder das besonders gut geeignet ist und so weiter.
Wie sehen Sie das? Ist die Robotik inzwischen an einer Wende angelangt? Also dass Roboter ganz anders als noch vor wenigen Jahren in menschliche Belange mit einbezogen werden?
Ja, ich denke schon. Also man denkt immer mehr jetzt auch über andere Anwendungskontexte nach. Und wir sehen das auch bei Versuchspersonen zum Beispiel, wenn wir also Studien ausschreiben, Studienteilnahme ausschreiben und da eben solche Roboter anbieten quasi, funktioniert das viel besser als für andere Studien. Also die Leute sind da schon auch ein Stück weit offen und wollen das einfach auch gerne ausprobieren, was da möglich ist. Und es wird auf jeden Fall in Zukunft verschiedenste Möglichkeiten geben, Roboter auch stärker in das eigene Leben zu integrieren, ja.
Per Roboter Kindern mit Migrationshintergrund unsere Sprache beibringen. Das war Kirsten Bergmann, Wissenschaftlerin an der Universität Bielefeld. Wie wir eben schon gemerkt haben, es gibt Roboter, die sehr hilfreich sein können. Aber gibt es auch Roboter, die attraktiv sein können? Für Menschen? Könnten wir uns womöglich irgendwann auch in solche geschickten, hilfsbereiten und vor allem intelligenten Roboter verlieben? Und sie sich auch in uns? Fragen, über die sich tatsächlich inzwischen auch Wissenschaftler Gedanken machen. Felix Schledde hat mit einigen von ihnen darüber gesprochen.
Xeno ist ein sehr empfindsamer Roboter, der kann die Emotionen oder die Stimmung der Person, mit der er interagiert, spiegeln.
Hannes Ritschel vom Lehrstuhl für multimodale Mensch-Technik-Interaktion an der Universität Augsburg ist stolz auf die Maschine, die neben ihm steht. Xeno, ein Roboter mit lieben Augen, wuscheligen Haaren und dem Körper der alten Transformers-Spielzeuge. Der kleine Kerl sitzt auf dem Schreibtisch und blickt trotz seiner lieben Augen jetzt noch relativ ausdruckslos. Das soll sich aber ändern, denn Xeno kann durch Gesichtserkennung im Gespräch die Emotionen seines Gegenübers erfassen und darauf eingehen. In Stimmlage und Mimik. Mit seiner Hilfe soll erforscht werden, wie man Robotern nicht nur ein menschliches Aussehen, sondern auch menschliches Verhalten verleihen kann. Dr. Elisabeth André, die Leiterin des Lehrstuhls, erklärt, was dabei besonders wichtig ist.
Er muss einmal in der Lage sein, die Emotionen vom Gegenüber, in dem Fall ein Mensch, zu erkennen. Dann die zweite Sache ist, auf eine Emotion vom Gegenüber angemessen zu reagieren. Und dann das dritte, die Wiedergabe von Emotionen.
Aber wie gut kann Xeno das schon? Ein Versuch. Das Gespräch über ein Thema, über das man immer reden kann. Das Wetter.
Xeno, guck mal draußen, die Sonne ist fast draußen, es ist schön. Ich freue mich, dass es so schönes Wetter draußen ist und ein schöner Wintertag.
Das freut mich.
Ja, mich auch. Aber man merkt ja schon, er lächelt dann auch, wenn meine Stimme nach oben geht. Und wenn ich jetzt mal nach unten gehe mit der Stimme, das ist jetzt eher so ein mitleidiges, trauriges Gesicht. Ne?
Oh nein, ja. Es ist sehr furchtbar.
Ja, eben.
Es ist schnell zu merken, Xeno verursacht automatisch menschliche Zuneigung, obwohl hinter seinem Lächeln ein Programm und jede Menge Schaltkreise stecken. Ist es also möglich, dass Menschen auch zu Robotern Gefühle entwickeln können? An der Universität Duisburg beschäftigt sich die Psychologin Nicola Krämer mit dieser Frage. Für sie gibt es keinen Zweifel, dass Menschen dazu neigen, auch Roboter wie Mitmenschen zu behandeln.
Wenn mir jemand, obwohl künstlicher Interaktionspartner, morgens sagt, ach, was für ein schönes Kleid hast du ausgewählt, das sieht schick aus, dann fühle ich mich unmittelbar geschmeichelt. Und genauso hat man festgestellt, dass man solchen Programmen gegenüber sich höflich verhält, sich selbst in einem positiven Licht präsentiert, wie man es auch anderen Menschen gegenüber machen würde.
Das bedeutet auch, wir können uns in Roboter verlieben. Dafür müssten wir nicht einmal furchtbar einsam sein, denn unsere emotionalen Reflexe machen keinen Unterschied, ob wir mit einem Menschen oder einer menschenähnlichen Maschine reden. Wichtig ist allerdings, dass die Maschine auch körperlich anwesend ist. Avatare und intelligente Sprachprogramme werden wohl nie unsere Liebe bekommen, sagt Krämer. Und es gibt noch ein paar weitere Grundvoraussetzungen.
Das System müsste, wenn es erfolgreich sein will, in der Hinsicht, dass sich jemand in es verliebt, zum Beispiel von sich aus Komplimente machen, wenn das System immer um uns drum herum ist, wir es täglich immer mal wieder für 5 Minuten sehen. Das würde auch dazu führen, dass eine höhere Attraktivität dem System zugeschrieben wird. Und Ähnlichkeit spielt eine Rolle.
Klingt eigentlich gar nicht so kompliziert. Krämer glaubt allerdings, dass es noch 100 Jahre dauern kann, bis all diese Kriterien erfüllt sind. Eine große Herausforderung ist zum Beispiel noch immer die Stimme der Roboter, die bis heute mechanisch und nicht menschlich klingt. In anderen Bereichen wurden allerdings schon große Fortschritte gemacht. Womit wir auch wieder bei Zeno wären. Dessen Latexhaut fühlt sich bereits erstaunlich echt an. Auch seine Mimik ist bereits recht fließend und er erkennt zumindest schon sehr deutliche Gefühle wie Freude und Trauer. Vielleicht dauert es noch lange, bis Menschen Gefühle zu Robotern entwickeln. Dass Roboter aber bald schon unsere Gefühle imitieren können, da ist sich Elisabeth André sicher.
Ich denke, dass man jetzt einen Roboter hat, wo die Leute zumindest das Gefühl haben, okay, es ist vielleicht kein Mensch, aber es ist halt eine Kreatur mit eigenen Gefühlen. Das, denke ich, wird in ein paar Jahren möglich sein.
Dass Roboter aber Gefühle nicht nur überzeugend vortäuschen, sondern auch eigene Gefühle entwickeln, ist auf dem heutigen Stand der Technik noch pure Science-Fiction. Denn zu echten Gefühlen gehört ein echtes Bewusstsein. Eine Seele, wie Religionen sagen würden. Und was die genau ist, wissen wir bisher auch bei uns Menschen nicht. Allerdings strebt die Wissenschaft auch nicht nach dem perfekten Roboter. Denn was uns zu ähnlich ist, erweckt bei uns keine Zuneigung mehr, sondern Misstrauen.
Also man muss auf eine Sache achten, das ist der Uncanny Valley-Effekt. Da stellt man fest, okay, das ist fast wie ein Mensch, aber noch nicht ganz wie ein Mensch. Und dann erzeugt diese Kreatur eher Unbehagen.
Den Roboter mit eigenen Emotionen wird es aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht geben. Wir werden uns wohl mit Maschinen zufrieden geben müssen, die erkennen, dass wir uns in sie verliebt haben und dann so tun, als hätten sie dieselben Gefühle. Klingt nach einer Zukunft voller gebrochener Herzen. Andererseits, manchmal sind wir Menschen ja auch nicht zu mehr in der Lage.
Felix Schledde über die Liebe zu und von Robotern. Um Roboter, ihren Stellenwert, ihre Aufgaben und ihre Zukunft in unserer Gesellschaft ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo. Und gleich um ein vielen nicht unbekanntes Stimmungstief in dieser Jahreszeit, den Winterblues. Oder vielmehr darum, wie er sich besiegen lässt. Es ist kalt und manchmal schon am Nachmittag dunkel. Auch mittags scheint die Sonne oft einfach Winterferien zu machen und alles ist dann nur grau. So ein Winter kann auch irgendwie matt und antriebslos machen und dann ist er da, der klassische Winterblues. Eine der Hauptursachen für so ein Stimmungstief ist tatsächlich ein Mangel an natürlichem Tageslicht, sagen Wissenschaftler. In Münster testet ein Forscherteam darum die besten künstlichen Lichtquellen, die gegen Winterdepressionen helfen. Angelika Gördes-Giesen mit Einzelheiten.
Der Wecker klingelt und mit viel Glück weckt er einen auch. Aber gerade jetzt im Winter ist es morgens oft dunkel und die Gefahr, dass man wieder einschläft, ist groß. Die Lösung für Professor Thomas Jüstel, ein Lichtwecker.
Diese Lichtwecker funktionieren in der Art und Weise, dass sie beim Startsignal eingeschaltet werden, das Licht langsam immer heller wird und eine kalte Lichtfarbe anbietet. Dieses kalte Licht hat also viel Blau. Und das blaue Licht macht eben wach.
Ansonsten funktioniert der Lichtwecker wie jede andere Uhr auch. Einfach die Zeit einstellen und ganz sanft wird man lautlos geweckt.
Es geht wirklich darum, dass Sie langsam das Licht hochfahren, wie das morgens in der Dämmerung auch ist. Und diese Zunahme an Licht, vor allen Dingen am blauen Licht, wirkt dann über Ihre Augen auf Ihr Hormonsystem. Ihr Schlafhormon wird reduziert in der Konzentration und Sie werden wach. Ganz natürlich.
Thomas Jüstel testet im Labor an der Fachhochschule Steinfurt Lichtquellen, um herauszufinden, welche den Biorhythmus des Menschen beeinflussen. Denn die Dunkelheit an langen Wintertagen schlägt vielen aufs Gemüt und verursacht Depressionen. Viele fühlen sich matt, müde und antriebslos. Die Ursachen für ein Stimmungstief sind, wie wir wissen, häufig Lichtmangel. Straßenlaternen helfen da nicht.
Bei der Lichttherapie geht es um zwei Komponenten. Einmal um die Helligkeit, also die Lichtmenge, und eben um die Lichtfarbe, also um das Spektrum. Die Lichtmenge ist normalerweise im Innenraum sehr begrenzt.
Der Stoffwechsel reagiert nur auf eine bestimmte Wellenlänge und bestimmte Farbspektren des Lichtes, vergleichbar mit der Sonne und dem blauen Himmel, der das Licht wieder reflektiert. Im Winter hat Beate Malisa das vermisst.
Genau vor einem Jahr habe ich in einer Wohnung, die im Keller war, gewohnt. Und da hatte ich wirklich sehr wenig Licht. Da hatte ich keine Motivation, um mich aufzuraffen, um sich zu bewegen.
Eine Extraportion Licht bekommt die Doktorandin von Thomas Jüstel auch am Arbeitsplatz. Sie arbeitet im Team der Materialforscher, die auf dem Campus in Steinfurt sich mit verschiedensten Lichtquellen und ihren Farbspektren beschäftigt. Sie erforschen, welche Einflüsse sie auf den Körper haben.
So morgen früh sofort die Tageslichtlampe an, dann habe ich wirklich viel Motivation. Wir untersuchen die Leuchten auf dem blauen Anteil des Lichts. Denn diese unterdrückt die Melatoninbildung.
Die Farbe des Lichtes ist abhängig von den Bestandteilen der Leuchtmittel. Thomas Jüstel konzentriert sich auf Leuchtdioden, auf LEDs in verschiedensten Stärken. Fließt durch Diode elektrischer Strom, so erstrahlt sie in einer kalten, weiß-blauen Farbe. Kombiniert man LEDs mit anderen Elementen, so variiert die Farbe des Lichtspektrums.
Da sind anorganische Materialien drin, die eben unter Stromfluss dann leuchten. Und je nachdem, welche Materialien das sind, leuchten die eher rötlich oder gelblich oder bläulich-weiß. Das sind seltene Erden, ja. Das sind eigentlich anorganische Oxide, die mit seltenen Erden verunreinigt würden. Wir machen neue chemische Verbindungen. Und dann messen wir von diesen Substanzen die Spektren, die spektroskopischen Eigenschaften, die Lichteigenschaften und schauen dann, ob die eben für die ein oder andere Anwendung geeignet sind.
Diese sogenannten Verunreinigungen werden im Labor künstlich hinzugefügt und so die unterschiedlichsten Mischungen erzeugt. Jede Mischung wird ausgetestet und genau analysiert. Kleine Glasfläschchen, gefüllt mit bunten, pulverartigen Mischungen, stehen fein säuberlich im Labor. Alle mit ihren genauen Analysen, exakten Lichtstärken und Farbintensitäten erfasst. Da ist der Chemiker penibel.
Meistens sind es die Elemente Europium, Cer und Terbium. Kennt man nicht so. Also das sind Elemente aus der Reihe der sogenannten seltenen Erden. Davon gibt es 15 Stück. Wir kriegen die Rohstoffe und die Rohstoffe verarbeiten wir dann weiter zu diesen Materialien, die am Ende dann in Lampen in Verwendung finden.
Seit 8 Jahren erforscht Thomas Jüstel künstliche Lichtquellen und ihre Einsatzmöglichkeiten bei der Therapie von Depressionen und Hormonstörungen. So wird durch ein fehlendes Tageslicht das Schlafhormon Melatonin verstärkt gebildet und es fehlt Serotonin, das Glückshormon. Lichtduschen können die innere Uhr tatsächlich wieder ins Gleichgewicht bringen und das ohne Nebenwirkungen, aber oft mit teurer Energie. Heute bieten LEDs kombiniert mit den Testmischungen aus dem Labor eine sparsame Lösung.
Also erst einmal untersuchen wir die ganzen Materialien unter UV-Anregung und gucken, wie die leuchten. Diese werden zusammengerührt in Silikonharz und dieser Silikonharz wird als Tropfen oder als Pressling auf der LED direkt angewendet. Am Endeffekt geht es darum, wir wissen schon ziemlich genau, welches Licht wir brauchen. Wir brauchen blaues Licht mit einer genau bekannten Wellenlänge, das sind 440 Nanometer. Und dieses blaue Licht wirkt optimal, um gegen die Winterdepression zu wirken, beziehungsweise um auf das hormonelle System einzuwirken.
So wäre eine neue Form der Sonnenbänke ohne schädliche UV-Strahlung, aber mit viel Licht machbar. Bei einem Besuch im Sonnenstudio würde der Körper mit einer besonderen Lichtintensität geduscht und das verbessert die Laune. Auch der Einsatz neuer Lichtquellen bei Hautkrankheiten wie Schuppenflechte zeigt Erfolge. Das Praktische für zu Hause wäre, alles morgens im Bad zu kombinieren, Licht und Wasser. Für Thomas Jüstel kein Hirngespinst.
Man könnte auch die Lichtdusche körpergroß machen, ja, zum Beispiel in die Dusche selber einbauen. Da gibt es übrigens auch schon Produkte, vor allem in Südostasien, die mit Lichtduschen kombiniert sind. wo wir also flächige Leuchten in der Duschkabine mit eingebaut haben.
Wie die Lichtduschen auch in unseren Badezimmern gut funktionieren könnte, werden die Wissenschaftler noch testen.
Angelika Gördes-Giesen über die besten Lichtquellen gegen den Winterblues. Die erste Deadline steht. Dieses Jahr im Sommer soll die Entsorgungskommission, die das Bundesumweltministerium berät, ihren Bericht vorlegen. Ein Bericht über ein mögliches Endlager für den radioaktiven Atommüll. Das bedeutet für die Wissenschaftler und Experten in der Kommission viel Arbeit. Auch weil die Zeit drängt. Spätestens in 30 bis 35 Jahren sollen die ersten Atommüllbehälter in das Endlager gebracht werden. Aber wie wird das Endlager aussehen? Wie weit sind die Wissenschaftler inzwischen mit ihrer Suche? Annette Eversberg hat sich erkundigt.
Die Fachleute sind davon überzeugt, ein sicheres Endlager für den Müll aus unseren Atommeilern, für die Energiegewinnung, aus Forschungsreaktoren oder aus der Wiederaufbereitung von Uran ist möglich. Doch solch ein Endlager hat viele Facetten. Zunächst einmal braucht man eine Lagerstätte tief unter der Erde. Das Gestein in dieser Lagerstätte spielt eine wichtige Rolle. Es soll garantieren, dass aus den Atommüllbehältern aus Stahl kein radioaktives Material entweichen kann. Die Qualität geeigneter Erdschichten kennen die Geologen genau, bestätigt Michael Seiler, Vorsitzender der Entsorgungskommission, die das Bundesumweltministerium berät.
Es gibt grundsätzlich zwei Annäherungsweisen. Die eine ist im Ton oder im Salz. Man geht davon aus, dass diese beiden Gesteine ja bei Druck aufeinander zugehen und deswegen die Behälter mit den radioaktiven Abfällen im Lauf von Jahrhunderten einschließen.
Eine weitere Gesteinsart, die als Endlager in Frage kommt, ist der Granit, erläutert Michael Seiler.
Bei Granit ist es ein bisschen anders, weil Granit bekommt man ja nicht dicht. Dort wird dann eine technische Lösung gesucht, die heißt, man hat einen Behälter, der praktisch nicht korrodieren kann, zum Beispiel aus Kupfer, und baut dann Bentonit, das ist eine Art quellfähiger Kunstton, drumherum als Barriere, damit kein Wasser an den Behälter kommt.
Das ist der entscheidende Punkt für ein geeignetes Endlager. Die Behälter sind sicher, solange sie trocken bleiben und damit keinen Schaden nehmen. Danach richtet sich die Auswahl des Standorts, der Sicherheit für 1 Million Jahre liefern soll. Erste Erfahrungen hat man bereits, betont Oliver Stumpf, Direktor des Instituts für Ressourcenökologie der Helmholtz-Gemeinschaft Dresden-Rossendorf.
Bei den Salzstöcken, da ist es ja so, dass beispielsweise die in Norddeutschland 180 Millionen Jahre trocken sind mittlerweile. Oder das Gleiche gilt auch durchaus für einige Tonformationen. Und da ist dann halt die Vorstellung, dass die dann vielleicht auch noch eine weitere Million Jahre trocken sind. Und wenn das so ist, dann passiert eigentlich gar nichts.
Dann passiert eigentlich gar nichts, bedeutet, dass sich die Forscher und die Politik darauf nicht ausruhen können, sagt Stumpf. Denn sollte der Eventualfall eintreten, dass radioaktives Material durch einen Wassereinbruch doch einmal mit der Umgebung des Lagers in Kontakt kommt, dann müssen Gefahren ausgeschlossen sein. Deshalb gilt es, alle Schwachstellen und Lücken in der Forschung zu beheben. Denn, so Michael Seiler,
die löslicheren Stoffe marschieren dann mit dem Wasser, das aus dem Endlager kommt, in die Umgebung. Deswegen müssen sie eben eigentlich verhindern, dass in das Endlager Wasser reinkommt und müssen auch die Stoffe, die um die radioaktiven Stoffe drum sind, sprich den Ton oder den Salz, so wählen, dass dort möglichst viel von den radioaktiven Stoffen haften bleibt und möglichst wenig geologische Fehler da sind, also Zonenstörungen nennt es der Geologe, an denen doch Wasser weitergehen kann.
Fest steht, radioaktive Stoffe, die in die Umwelt gelangen, richten dauerhaft Schaden an. Wir alle wissen, das Gefährliche ist ihre Strahlung. Deshalb gehört zu einem sicheren Endlager auf jeden Fall das Wissen um die genaue Dauer, mit der einzelne radioaktive Stoffe zerfallen. Hochradioaktive Stoffe sind der Forschungsschwerpunkt der Wissenschaftler um Thorsten Stumpf in Dresden-Rossendorf. Zum Beispiel Plutonium-239 und Americium-243.
Plutonium mit 24.000 Jahren, Plutonium-239 und Americium-243 mit 7.000 Jahren liegen jetzt in so einem Zeitraum, der sehr unangenehm ist. Das heißt, die Strahlung ist hoch über sehr lange Zeiträume.
Michael Seiler ist Chef der Entsorgungskommission, einer Gruppe von Wissenschaftlern und Experten. Sie helfen auch bei der Suche nach möglichen Standorten für ein Endlager. Dabei spielt, so Thorsten Stumpf, auch der eventuelle Kontakt aller radioaktiven Stoffe mit Mikroorganismen im Endlager für alle Wissenschaftler eine wichtige Rolle.
Und zwar in verschiedenen Bereichen. Das geht von Behälterkorrosion beispielsweise los, bis hin zu Einfluss eben auf so etwas wie den pH-Wert. Das heißt also, die Umgebung kann durch Mikroorganismen stark verändert werden. Und im weiteren Umfeld können sie dann natürlich eine Rolle spielen als Vehikel für einen entsprechenden bakteriell getragenen Transport auf dem Wasserweg. Sie können aber beispielsweise auch rückhaltende Wirkung haben, indem sie eben Radionuklide aufnehmen, verstoffwechseln und in schwer lösliche Verbindungen überführen.
Endlagerforschung und Unterhaltung ist aufwendig und sie ist personalintensiv, was bedeutet, dass zusätzliches Personal in Wissenschaft und Verwaltung bis spätestens 2050 entsprechend ausgebildet werden muss. Auch die Art der Versuchsanordnung muss eine andere sein, so Michael Seiler, als man sie üblicherweise bei wissenschaftlichen Experimenten mit Hilfe von Reagenzgläsern kennt.
In dem, was ich mit Reagenzglasforschung meine, da sieht man zwar ein paar Effekte, aber man sieht vor allem das Zusammenwirken nicht. Das heißt, wir brauchen auch größere Experimente, in denen eben größere Volumina, viel größere als in den Reagenzgläsern, als Versuchsobjekt genommen werden.
Es erstaunt etwas, dass skandinavische Länder dort schon weiter sind und die Finnen sogar bereits in diesem und im nächsten Jahr mit dem Bau eines Endlagers beginnen wollen. In Finnland gibt es in einem Endlager nur Granit. Und um die höchste Gefahrenstufe, den Wassereinbruch, zu verhindern, setzt man hier auf die langlebigen, aber sehr teuren Kupferbehälter, ummantelt von dem Kunstton Bentonit. Damit will man die Atommüllbehälter gegen einen Wassereinbruch abdichten.
Deswegen, es gilt die Stufung, kein Wasser an die Abfälle kommen lassen. Wenn trotzdem Wasser hingelangt, gucken, dass es nicht aus dem Behälter in ernsthaften Mengen rauskommt. Und das Dritte ist, dass sich die Materialien, wenn sie sich ausbreiten, dann möglichst langsam ausbreiten. Die Finnen setzen stark auf diese erste Stufe.
Die Endlagerforschung zu koordinieren ist wichtig. Alle Forschungen und alle Erkenntnisse sollten so gebündelt werden, dass ein nukleares Endlager nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern den größtmöglichen Sicherheitsstandard hat. Die Forschung ist darum noch lange nicht zu Ende, sagen die Wissenschaftler.
Annette Eversberg über die wissenschaftliche Suche nach einem nuklearen Endlager.
Notizen aus der Wissenschaft.
In Großbritannien werden Forscher künftig das Erbgut menschlicher Embryonen gezielt verändern dürfen. Die zuständige Behörde für menschliche Befruchtung und Embryologie erlaubte dies einem Londoner Institut. Die Forscher dürfen nun Versuche der genetischen Veränderungen an Embryonen bis zum Alter von 7 Tagen vornehmen. Auf diese Weise wollen sie die Erfolgsrate künstlicher Befruchtungen steigern.
Wir wollen herausfinden, welche Gene essentiell wichtig sind im Frühstadium der Entwicklung eines Embryos. Wir können dadurch Einsicht in die Ursachen für Unfruchtbarkeit oder Fehlgeburten bekommen.
Die Erlaubnis gelte nur für Forschungszwecke, betonte die Behörde Anfang der Woche. Die veränderten Embryonen dürften aber keiner Frau eingepflanzt werden. Wissenschaftler in Deutschland sehen die Entscheidung der englischen Behörde skeptisch. Die WHO hat in dieser Woche einen globalen Gesundheitsnotstand wegen der schnellen Verbreitung des Zika-Virus ausgerufen. In Brasilien, dem größten Land Südamerikas, werden über 200.000 Soldaten im Kampf gegen das Virus eingesetzt. Sie sollen von Haus zu Haus gehen und die Bewohner aufklären, wie sie sich gegen die Stechmücken schützen und deren Brutstätten trockenlegen können. Aber auch in Kolumbien und Zentralamerika wurde inzwischen bereits ein rasanter Anstieg der Infektionszahlen gemeldet. In Deutschland sind bislang nur wenige Fälle bekannt geworden. Es handelt sich ausschließlich um zurückkehrende Reisende. So ist auch Mitte der Woche einer von ihnen nach einem Aufenthalt in Venezuela, wo er sich mit dem von Stechmücken übertragenen Virus angesteckt hatte, mit den typischen Symptomen in die Uniklinik in Düsseldorf gekommen. Die WHO-Direktorin Margaret Chan erklärte, die Ausrufung des Notstandes erleichtere nun eine koordinierte internationale Vorgehensweise. Eine generelle Reisewarnung in Ländern mit hohen Zika-Infektionsraten hat die WHO aber noch nicht ausgesprochen. Die Wissenschaftler empfehlen aber Schwangeren, diese Gebiete und damit auch den Besuch der Olympischen Spiele zu vermeiden. Nur wenige Wochen nach dem Fund mehrerer toter Pottwale strandeten in dieser Woche wieder in der Nordsee einige der tonnenschweren Meeressäuger. Diesmal waren es gleich 8, alle vor der Küste Schleswig-Holsteins, wie der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz am Anfang der Woche mitteilte. Warum die 9 bis 12 Meter langen Tiere gestrandet sind, ist ungeklärt. In der Regel ist es bei Walen ein Orientierungsproblem, wie Andreas Dinkelmeier vom Internationalen Tierschutzfonds sagt.
Weil die Nordsee relativ seicht ist. Die Pottwale liegen große Tiefen, die tauchen bis zu 3000 Meter. Und in einer relativ flachen Nordsee ist es für sie, für die Orientierung total schwer, weil sie sich mit Echolot, also so einem Ping, das zurückkommt, orientieren. Das wird für sie sehr schwierig. Und die Nordsee ist ein sehr, sehr lautes Gewässer. Schiffsverkehr, Ölbohrung, seismische Untersuchung. Und da werden sie offensichtlich so desorientiert. Und dazu kommt auch noch, dass sie auch keine Nahrung mehr finden.
Schon im Januar waren 16 Pottwale an den Küsten der Nordsee entdeckt worden. In Deutschland, den Niederlanden und in Großbritannien. Keines der Tiere überlebte.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Es gibt einen Hut, der eine Orientierungshilfe für Sehbehinderte sein soll. Er heißt Proximity Head. Forscher haben ihn am Karlsruher Institut für Technologie entwickelt. Ein Hut, den man sich einfach nur aufsetzen muss, um etwas zu sehen? So einfach ist es nicht, sagen die Wissenschaftler. Sarah Luise Meyer hat sie besucht und den Hut einmal ausgetestet.
Jedes Mal, wenn ich mich auf eine Wand zubewege, fühle ich mich wie so ein Auto mit integriertem Parktronics-System.
Nur, dass es nicht ständig piept.
Matthias Berning ist Mitentwickler des Proximity Head hier am KIT.
Rund um den Kopf sind mit einem Stirnband einzelne Module befestigt, insgesamt 6 Stück aktuell. Und jedes besitzt einen Ultraschallsensor. Und mit diesem Ultraschallsensor kann man die Entfernung zu Objekten in der Umgebung detektieren. Nach dieser Messung berechnen wir daraus einen Druck, den wir auf den Kopf machen. Und so hat man ein sehr intuitives Gefühl davon, welche Entfernungen so um einen herum sind.
Es gibt ja schon ähnliche Systeme, die aber nicht mit diesem Druck arbeiten.
Ganz am Anfang haben wir verschiedene bestehende Systeme uns auch angeschaut und haben bei allen festgestellt, dass sie im Endeffekt andere Sinne blockieren. Wenn ich jetzt ein akustisches Signal erzeuge, kann ich dadurch nicht mehr so gut hören. Und ein Hörsinn ist etwas, wo gerade jemand, der nicht sehen kann, sich sehr viel drauf verlässt. An sich gehen wir quasi auf die Haut und die Haut ist das größte Sinnesorgan, was wir haben. Wir benutzen es aber nur zu einem Bruchteil in unserem täglichen Leben. Hier haben wir quasi freie Kapazitäten entdeckt und die haben wir mit unserem System jetzt genutzt.
An 6 Stellen rund um meinen Kopf wird mich dieser Hut dran erinnern, wo ich demnächst andotze. Rechts, links, hinten, vorne. Brille ab, denn ich bekomme eine Schlafmaske auf. Ich werde blind sein.
Ich werde sie auch warnen, bevor sie geradeaus in die Wand rennen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Sie in die nächste Tür links müssen, dann sollten Sie das eigentlich hinkriegen mit dem System jetzt.
Ich stehe jetzt ganz ruhig, bewege mich überhaupt nicht, aber die Sensoren machen trotzdem irgendwas.
Die Sensoren messen 30 Mal pro Sekunde. Daraus berechnen wir dann einen Mittelwert, um dann besser abschätzen zu können, wie gut die Sensoren tatsächlich was gemessen haben.
Den Gang entlang, drehe mich jetzt nach links zur Wand, das heißt Vorne müsste dann plötzlich Druck entstehen. Und das tut's. Und jetzt habe ich so viel Druck auf meinem Kopf, dass ich am liebsten stehen bleiben würde. Und das mache ich auch besser, denn die Wand ist circa 30 cm von mir entfernt.
Die Entfernung, die wir aktuell eingestellt haben, beginnt bei 3 Meter. Ab dieser Entfernung beginnt man etwas zu spüren, ein sehr leichter Druck. Je näher ich dann einer Wand komme, desto stärker wird der Druck. Im Bereich von 1 Meter habe ich die beste Möglichkeit, Entfernungen zu unterscheiden, um dort dann auch einen für mich sicheren Abstand wählen zu können.
Ich laufe ja jetzt relativ langsam die ganze Zeit, also wirklich Schritt für Schritt. Wie schnell könnte ich denn laufen, dass das System noch funktioniert?
Das System ist aktuell noch nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt, sondern eher auf Genauigkeit. Man würde es wahrscheinlich als langsames Gehen bezeichnen. Rennen ist auf jeden Fall noch nicht zu empfehlen.
Auf der Straße draußen funktioniert das Ganze noch nicht. Die Autos fahren viel zu schnell vorbei. Der Proximity Head kann diese Geschwindigkeit noch nicht erfassen und mich vor den Autos schützen zum Beispiel. Sonst tut's weh. Nächster Test, Herr Berning.
Wir können ja mal versuchen, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Wir versuchen, die erste Tür auf der rechten Seite zu finden, die erste offene Tür.
Und los. Ich versuche, mich ganz nah an der Wand zu bewegen, damit ich merke, wann hört der Druck auf und wann kommt die Tür. Immer noch Druck. Sie ist noch nicht da. Jetzt lässt er nach. Ist hier eine Tür aufrecht, Herr Berning?
Hier ist eine Tür.
Jetzt gehe ich hier in den Raum hinein.
Jetzt muss ich eingreifen.
Jetzt müssen Sie eingreifen.
Dort steht jetzt ein Schreibtisch und den können Sie mit dem aktuellen System nicht erkennen.
Ein Schreibtisch in Hüfthöhe, den der Proximity Head natürlich nicht erkannt hat, weil der nur alles misst, was auf der Höhe von 1,60 Meter in meinem Fall ist. Es ist sehr anstrengend, sich nur auf seine Haut, auf diesen Druck zu verlassen. Für welchen Zweck haben Sie diesen Hut gebaut? Zum Beispiel sehbehinderte Menschen soll der ja helfen.
Generell war das System gedacht, um einen zusätzlichen Sinn für die Entfernung um einen herum zu bekommen. Es gibt Leute, die dauerhaft blind sind oder sehgeschädigt sind. Es gibt aber auch Leute, die temporär nichts sehen können, wie jetzt zum Beispiel der Feuerwehr, wenn die im rauchigen Gebäude unterwegs sind. Und hier hilft so ein System, dass ich meine Haut nutzen kann, um mit dieser quasi dann die Entfernung um mich herum einschätzen zu können und Hindernisse oder Gefahren um mich herum zu entdecken.
Zwischenfazit nach zumindest mal erfüllten Aufgaben.
Für jemanden, der sich normalerweise nur auf seine Augen verlässt, war das schon eine ganz gute Leistung.
Geben Sie mir wenigstens eine Note.
Eine 2. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Sie sich an das System anpassen. Sie navigieren jetzt hauptsächlich über den Sensor an der Front, weil der Ihnen offensichtlich das stärkste Gefühl in Ihrem Fall gibt oder die stärkste Sicherheit.
Ich habe keine Glatze, wahrscheinlich spüre ich das an der Stirn am besten.
Tatsächlich haben wir festgestellt, dass bei vielen Leuten der Hinterkopf am empfindlichsten ist, weil wir dort normalerweise von Haaren geschützt sind.
Was soll in Zukunft noch besser werden am Proximity Head?
Dass das alles kleiner und robuster wird.
Und für Frauen muss es natürlich irgendwie ein bisschen hübscher werden, ein bisschen stylischer.
Es muss auf jeden Fall hübscher aussehen, das haben wir auch schon gehört. Nicht nur der technische Aspekt zählt, sondern hier sind auch viele Designer unterwegs. Leute, die wirklich sagen, okay, Technik muss tragbar sein. Und dazu gehört auch, dass sich der Träger damit wohlfühlt.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Sarah Luise Meyer. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von dem Jazul-Duo, also dem NDR-Big-Band-Trompeter Ingolf Burkhardt und dem Gitarristen Roland Cabezas. Die CD heißt Together Not Alone. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.